ARD. Eine junge Frau steht am Rand einer Landstraße. Sie winkt, und das voller Panik. Hinter ihr ein VW Polo, der offenbar mit voller Wucht gegen einen Baum geprallt ist. Ein Autofahrer stoppt und entdeckt nicht weit entfernt von der Frau auch einen Mann. Offenbar der Fahrer des verunglückten Wagens. Beide Unfallopfer scheinen auf den ersten Blick nur leicht verletzt zu sein. Doch warum ist die Frau dann so außer sich? Der wollte mich umbringen, ruft sie.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madl.
Genau, dem Mann, der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat. Was tun wir hier? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und die finden Sie alle in der ARD-Audiothek.
Unser Fall heute, das haben Sie gerade gehört, beginnt an einer Landstraße in Brandenburg. Es ist die Landstraße 86, die Michelsdorf mit Golzow verbindet. Das sind zwei kleine Orte im Landkreis Potsdam-Mittelmark, westlich von Potsdam.
Am 6. August 2019, das ist ein Dienstag, da scheint fast den ganzen Tag über die Sonne, nur ein paar Wolken ziehen da durch und mittags klettern die Temperaturen deshalb auf knapp 28 Grad. Gegen 13.30 Uhr kommt dann ein Auto aus Richtung Michelsdorf, ein dunkelgrüner VW Polo. Am Steuer sitzt ein Mann, auf dem Beifahrersitz eine Frau.
Der Kleinwagen ist mit normalem Tempo unterwegs, so 70, 80 km/h, als er in eine leichte, langgezogene Rechtskurve fährt, kurz vor der Abzweigung nach Oberjünne. Und genau hier passiert es.
Das Auto schert plötzlich nach links aus, fährt dann über die Gegenfahrbahn, über die Straße, kommt dann von der Straße ab, touchiert dabei zwei Bäume und kracht schließlich gegen einen dritten Baum.
Ja, das sind die Fakten, das ist in diesem Fall unstrittig. Die Frage ist nur, warum ist das passiert? Warum kam der Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr dann gegen einen Baum?
Mit genau dieser Frage muss sich später ein Gericht beschäftigen. Eine Schwurgerichtskammer in einem Mordprozess. 22 Verhandlungstage wird es geben, ein halbes Jahr lang dauert der Prozess. Denn es steht eine Frage im Raum, die ungeheuerlich klingt. War es vielleicht gar kein Unfall, sondern ein Mordanschlag?
Brandenburg ist bekannt für seine wunderschönen Alleen, doch diese Alleen sind auch gefährlich, zumindest für Autos, die von der Fahrbahn abkommen und dann gegen einen der Bäume fahren. Statistisch gesehen passiert das etwa dreimal pro Tag. Ein Drittel aller Verkehrstoten in Brandenburg sterben bei sogenannten Baumunfällen.
Insofern ist eine Unfallmeldung der Polizei, nämlich Auto kollidiert mit einem Straßenbaum, in Brandenburg zumindest nichts Ungewöhnliches. Auch der Zeitungsreporter Jürgen Lauterbach ist damals im August 2019 erstmal wenig überrascht.
Also es las sich wie ein Feldwald- und Wiesenunfall, da ist ein Auto auf einer Landstraße von der Fahrbahn gekommen, gegen Baum geprallt und es gibt zwei Verletzte. Das ist jetzt für uns Lokalreporter nicht so ungewöhnlich.
Jürgen Lauterbach ist damals Reporter für die Märkische Allgemeine Zeitung. Er fragt dann bei der Polizei nach, um die Einzelheiten dieses Vorfalls zu erfahren. Weder Fahrer noch Beifahrerin sind lebensgefährlich verletzt worden. Prellungen, Schürfwunden, bei der Frau eine Wirbelverletzung und ein Schleudertrauma. Sie muss auch im Krankenhaus behandelt werden, aber beide haben einfach Glück gehabt. Jürgen Lauterbach schreibt dann eine kurze Meldung über diesen Zwischenfall und hat die Geschichte, ehrlich gesagt, fast wieder vergessen.
Ja, bis er dann viele Wochen später von einem Fall erfährt, der am Landgericht Potsdam verhandelt werden soll. Der Tatvorwurf, ein 36 Jahre alter Mann soll im Sommer versucht haben, seine 5 Jahre jüngere Frau umzubringen. Er wollte sie mit dem Auto gegen einen Baum krachen lassen, sich aber selbst zuvor aus dem fahrenden Auto rollen. Das misslang offenbar, denn am Ende fuhren beide gegen den Baum und beide wurden verletzt.
Als Jürgen Lauterbach das liest, wird er dann doch stutzig. Ist das nicht dieser harmlose Feldwald-Wiesenunfall, den er damals im August 2019 mit so ein paar Zeilen abgehandelt hat in der Zeitung? Er blättert in der Anklageschrift, die er hat, Tatort, Tattag, alles stimmt überein. Steckt also doch mehr hinter diesem Fall?
Offenbar ja, denn sonst hätte es ja keine Ermittlungen, keine Verhaftung und auch keine Anklage gegeben. Aber stimmen die Vorwürfe? Sollte es damals nur aussehen wie ein Unfall und war es in Wirklichkeit ein Mordanschlag mit einem VW Polo als Tatwerkzeug?
Dass ein Mann sein Auto insofern als Waffe einsetzt, um seine Ehefrau damit umzubringen. Also das ist eine Konstellation, die hatte ich in einem relativ langen Berufsleben vorher noch nicht.
Also ein Mordanschlag mit einem Auto, in dem Täter und Opfer nebeneinander sitzen. Das ist ja nicht nur außergewöhnlich, sondern es ist ja äußerst riskant für den Täter. Denn der muss ja einen Weg finden, um im letzten Moment noch aus diesem fahrenden Auto irgendwie herauszukommen. Vor allen Dingen ohne sich selbst dabei schwer zu verletzen. Das Auto war damals mit etwa 70 km/h unterwegs. Bei so einem Tempo, den Moment dann abzupassen, um sich kurz vor der Kollision mit diesem Baum noch aus dem Wagen zu hechten. Also ganz ehrlich, sowas können doch nur Stuntmen in Actionfilmen.
Ja, es klingt wirklich nach einem ungewöhnlichen Mordplan und offenbar hat es ja auch nicht geklappt. Am Ende blieb der Fahrer im Wagen und wie durch ein Wunder, wir haben es schon gesagt, wurde niemand lebensgefährlich verletzt. Vielleicht auch, weil die Aufprallgeschwindigkeit am Ende dann doch nicht mehr so hoch war. Aber man muss sagen, es gab solche Verbrechen schon, zum Beispiel den sogenannten Trabi-Mord, über den wir hier in der ersten Staffel von Im Visier berichtet haben.
Stimmt, lieber Uwe, das war ein Fall aus dem Spätsommer 1990, kurz vor der Wiedervereinigung in der Nähe von Cottbus. Ein Mann hatte damals einen Trabant bewusst gegen einen Baum gesteuert, den Wagen dann in Brand gesetzt. Im Auto saßen aber noch seine Frau und die beiden Stieftöchter, die er alle offenbar umbringen wollte. Er selbst war nur leicht verletzt und tat dann so, als wäre alles nur ein Unfall gewesen.
Ja, war es aber eben nicht. Es war ein Dreifachmord. Die beiden Kinder verbrannten auf dem Rücksitz des Autos. Die Frau starb an ihren schweren Verletzungen, konnte aber kurz vor dem Tod den Rettungskräften noch sagen, er war es. Ihr Mann habe das Auto gegen den Baum gefahren und dann sie und die Kinder mit Benzin übergossen und angezündet.
Nur diese Aussage der Frau führte dann damals dazu, dass überhaupt wegen Mordes ermittelt werden konnte. Sonst wären nämlich alle von einem Unfall ausgegangen. Es waren sehr komplizierte Ermittlungen. Am Ende gab es aber ein klares Urteil.
Also hören Sie gerne mal rein in diese Episode von Im Visier. Aber zurück zu unserem Fall heute, zurück in den Sommer 2019 zur Landstraße 86 zwischen Michelsdorf und Goldzoo. Wollte auch hier ein Ehemann seine Ehefrau umbringen, wurde auch hier ein Auto absichtlich gegen einen Straßenbaum gesteuert.
Spannende Fragen findet auch Lokalreporter Jürgen Lauterbach. Der will nämlich dann wissen, welche Geschichte steckt da tatsächlich hinter diesem Vorfall. Er beschließt also, den Prozess, der im März 2020 beginnen soll, zu verfolgen. Ein paar Tage vorher will er aber sich diesen vermeintlichen Tatort noch einmal genauer anschauen. Er steuert also die Landstraße zwischen Michelsdorf und Goldzoo an. Und als dann die Abbiegung kommt Richtung Oberjüne, hält er an und parkt sein Auto am Straßenrand.
Da habe ich eigentlich nur gedacht, hier ist das also passiert. Wieso verliert hier jemand die Kontrolle über sein Auto?
Ja, denn gefährlich sieht die Stelle für Jürgen Lauterbach nicht aus. Eine ganz normale Landstraße, die an der Stelle eine leichte, langgezogene Rechtskurve nimmt. Der Fahrbahnbelag war völlig in Ordnung. Das Wetter damals zum Unfallzeitpunkt auch ein warmer, ein trockener Sommertag. Jürgen Lauterbach steigt jetzt aus dem Wagen.
Dann so habe ich mir das angeschaut und schon mal gesehen, dass da noch ein Graben zu überwinden war, durch den dann das Auto an Fahrt verloren haben muss. Also es, wenn mit 70 die das Auto laut Anklage drauf hatte, mit 70 km/h gegen einen Baum fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Insassen überleben, nicht so wahnsinnig hoch. Also ich wollte verstehen, warum beide so relativ unbeschadet den Zusammenprall mit dem Baum überstanden haben.
Und gab es hier wirklich einen Mordversuch? Jürgen Lauterbach schreibt einen kurzen Vorbericht zum Prozess dann für die Märkische Allgemeine. Wenige Tage später klingelt sein Telefon. Am Apparat ein Rechtsanwalt. Und zwar einer der Verteidiger des Angeklagten.
Den hatte ich auch Schon vor Prozessbeginn hatte ich Kontakt zu ihm, weil er aus naheliegenden Gründen meinen Vorbericht gelesen hatte und gemeint hatte, nee, so war das doch alles gar nicht. Ich will jetzt meinen Pulver nicht verschießen, aber Sie werden im Prozess erleben, wie ich die Staatsanwaltschaft auseinandernehme mit ihrer, ich sag's in meinen Worten, komischen Anklageschrift. Mein Mandant war das nicht und das wird sich auch im Prozess erweisen.
Also, was geschah wirklich an diesem Straßenbaum an der Landstraße 86? Auf jeden Fall gibt es von Beginn an zwei völlig verschiedene Sichten auf das, was da passiert ist. Aussage gegen Aussage.
Am 17. März 2020 beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht in Potsdam. Die Namen der beiden Beteiligten haben wir hier in unserem Podcast aus Rücksicht auf die Angehörigen geändert. Wir nennen sie Martin und Sophie Wegner.
Laut Staatsanwaltschaft gibt es keinen Zweifel daran, dass Martin Wegner das Auto an diesem Sommertag im August 2019 bewusst auf einen Baum am Straßenrand zugesteuert hat. Seine Ehefrau Sophie soll noch ins Lenkrad gefasst haben, um den direkten Aufprall zu verhindern. Das Auto schrammte daraufhin am ersten Baum vorbei, streifte einen weiteren Baum, bis es schließlich etwa 15 Meter später gegen einen dritten Baum prallte und dann zum Stehen kam.
Das Problem ist aber, für all das, was in dieser Situation geschehen ist, also für die letzten Sekunden vor dem Aufprall, gibt es keine Zeugen. Wenige Minuten danach aber fährt ein Postzusteller aus Kloster Lenin an dieser Unfallstelle vorbei. Er sieht die heftig winkende Sophie Wegner am Straßenrand, hält sofort an. Die Frau wirkt sehr aufgebracht, regelrecht hysterisch, so beschreibt das dann der Zeuge. Ihr Mann habe sie umbringen wollen, sagt sie ihm sofort.
Dieser Postzusteller sagt auch vor Gericht aus, und interessant ist, was er da schildert. Er hatte nämlich den Eindruck, dass Martin Wegner die heftigen Vorwürfe seiner Frau zunächst nicht abgestritten hat. Im Gegenteil, er sagte, es tue ihm leid.
Kurz nach dem Postzusteller halten dann zwei weitere Zeugen dort, nämlich zwei Frauen. Auch ihnen sagt Sophie Wegner, immer noch zitternd, ihr Mann habe sie umbringen wollen. Er hätte auf dem Weg Richtung Baum die Fahrertür aufgerissen und Tschüss gesagt. Diesmal jedoch weist Martin Wegner die Vorwürfe seiner Frau zurück und wirft ihr vor, Zitat, Scheiße zu erzählen.
Doch Sophie Wegner bleibt bei ihren Vorwürfen. Auch der Notfallsanitäterin und der Rettungsärztin erzählt sie von dem Mordversuch. Dabei beschreibt sie immer genauer, was aus ihrer Sicht passiert war. Ihr Mann wollte sie umbringen, sagt sie, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Kurz vor seinem Versuch, aus dem Auto zu springen, hätte er noch so etwas gesagt wie, dass es keinen Sinn mehr macht und dann mache ich jetzt eben Schluss. Oder wenn das so ist, dann müssen wir eben beide sterben.
Das sind also die ersten sehr aufgeregten, tatsächlich wirklich aufgewühlten Aussagen von Sophie Wegner am Unfallort. So jedenfalls erinnern sich die Zeugen daran. Ihren Ehemann beschreiben sie dagegen als relativ ruhig und kontrolliert. Und offenbar wollte er dann auch verhindern, dass sie ihn weiter beschuldigt.
Er hat immer wieder versucht, auch wohl näher an sie ranzurücken. Und je mehr er das versucht hat, desto weiter ist sie von ihm abgerückt. Das hat der Ersthelfer erzählt. Und so scheint es gewesen zu sein. Sie fühlte sich offenbar immer noch ein bisschen bedroht von ihm, dass er ihr immer auf die Pelle rücken will. Sie hat den Abstand gesucht, er die Nähe.
Natürlich ist es spannend zu erfahren, welche Begründung Martin Wegner dafür hat, dass er an dieser absolut ungefährlichen Stelle der Landstraße von der Fahrbahn abkam und in Richtung Straßenbaum steuerte. Denn dass er der Fahrer war, daran gibt es ja keine Zweifel.
Naja, er hat vor Ort noch der Rettungsärztin und anderen Zeugen erklärt, dass da eine Wespe im Auto gewesen sei. Sommer, Wespe, okay. Seine Frau habe deswegen hektisch mit der Hand gewedelt und daraufhin habe er dann die Kontrolle übers Lenkrad verloren.
Ja, und diese Erklärung wird von der Verteidigung auch vor Gericht vorgetragen. Reporter Jürgen Lauterbach ist da skeptisch.
Ich wusste, dass die Argumentation war, da war eine Wespe im Auto. Das kann ja im August tatsächlich der Fall sein, dass sowas ist. Trotzdem leuchtete mir nicht so ganz ein, warum man jetzt wegen einer Wespe, die habe ich vielleicht auch schon mal im Auto gehabt, dann mache ich beide Fenster, Fahrertür und Beifahrertür auf und rechne durch den Windzug bei 70 km/h damit, dass das Tier vielleicht bald wieder rausfliegt. Also es schien mir nicht plausibel, dass wegen einer Wespe im Auto dann jemand total die Kontrolle, auch ein junger Mann, der war ja, der war zur Tatzeit 36 oder 37. Mir kam ein Unfall an der Stelle nicht sonderlich plausibel vor, selbst wenn man jetzt eine Wespe im Auto annimmt.
Eine Wespe also. Wobei ganz so eindeutig ist das nicht, denn einem Polizisten gegenüber hatte Martin Wegner noch eine andere Erklärung parat. War es vielleicht doch eher ein Reh, ein Wildschwein oder ein Hase? Dem Polizisten jedenfalls erzählt Martin Wegner, ihm sei da, Zitat, ein Viech vors Auto gelaufen. Der Polizist will natürlich wissen, was für eins, doch Martin Wegner weiß es nicht genau. Irgendein Viech halt.
Also wirklich, also Wespe im Auto, Viech vor dem Auto, was nun? Die beiden Tiere sind ja nicht wirklich zu verwechseln.
Nee.
Eine Ungereimtheit, ein Widerspruch, das können wir schon mal festhalten an der Stelle. Aber sprach das wirklich nun dafür, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, sondern um einen Mordversuch? Ja, welches Motiv hätte Martin Wegner haben können? Wir wissen ja bereits, Sophie Wegner hatte sich offenbar von ihrem Mann getrennt. Konnte er die Trennung nicht verkraften?
Martin und Sophie lernen sich 2008 kennen. Er ist damals Mitte 20, sie Anfang 20. Am Anfang, so beschreibt das Sophie, war alles super. Martin arbeitet als Elektriker und Wachmann und geht nebenbei auf die Jagd, seine große Leidenschaft.
2012, also 4 Jahre nach dem Kennenlernen, bekommen Sophie und Martin ihren ersten Sohn. 2016 den zweiten. Ein weiteres Jahr später heiraten sie dann. Aber man muss es so sagen, das Paar war eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon in der Krise und die Hochzeit vielleicht sowas wie ein Versuch, alles nochmal zu kitten.
Aus der Sicht von Sophie jedenfalls ging es nach der Heirat nur noch bergab, wie auch Reporter Jürgen Lauterbach beschreibt.
Und sie berichtet, seither hätte sich ihr Mann so gut wie gar nicht mehr um die Kinder gekümmert. Und um sie sowieso nicht. Er ist wohl sehr oft auf die Jagd gegangen, ist vielleicht auch in die Kneipe gegangen mit Freunden und hat sich um das Familienleben nicht mehr recht geschert. Führte auch dazu, dass sie sämtliche Ausgaben für die Familie wohl selbst getätigt hat, nach ihrer Schilderung. Sie war jedenfalls tief enttäuscht von der Beziehung. Und sie hat an einer Stelle was ganz Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, es gab dann den Punkt, da habe ich ihn nicht mehr geliebt. Und deshalb wollte ich die Trennung. Ich habe ihn nicht mehr geliebt.
Im Frühjahr 2019 macht Sophie dann Schluss. Sie zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Martin will das nicht akzeptieren. Er verspricht, sich zu bessern, will mehr Zeit mit der Familie verbringen und vor allen Dingen weniger jagen gehen. Fast täglich kommt er dann zu Sophie in die neue Wohnung, redet auf sie ein. Er will sie überzeugen, zu ihm zurückzukommen, sonst würde er, Zitat, in der Klapper landen, also in der Klapsmühle in der Psychiatrie.
Und er geht sogar noch weiter. In einem Gespräch droht Martin Wegner seiner Frau sogar mit Suizid. Und bei anderer Gelegenheit sagt er dann, es wird uns beide bald nicht mehr geben. Und die Kinder werden bei den Großeltern aufwachsen müssen. Da hat er offenbar einen ungeheuren psychischen Druck aufgebaut. So als wollte er ihre Zuneigung erpressen.
Wir haben auch mit Theodor Horstkötter gesprochen, dem vorsitzenden Richter in diesem Verfahren. Er bestätigt ebenfalls, Martin Wegner konnte und wollte offenbar nicht loslassen.
Er ist ihr immer wieder nachgestiegen, hat sie offensichtlich auch beobachtet, zu Tag- und auch zu Nachtzeiten. Er ist auch von verschiedenen Zeugen in der Nähe der neuen Wohnung gesehen worden und offensichtlich hat er immer sich noch mit der Hoffnung getragen, ja, da könnte noch mal wieder ein gemeinsames Eheleben entstehen und deshalb hat er sie auch beobachtet, geschaut, ob da möglicherweise ein neuer Partner im Spiel gewesen ist und er konnte dann einfach nicht loslassen.
Martin Wegner drängt also seine Frau dazu, unbedingt bei ihm zu bleiben. Dennoch hält Sophie an dieser Trennung fest. Gleichzeitig bleibt ihr Verhalten aber zwiespältig. Es gelingt ihr also nicht, eine Distanz zu diesem Noch-Ehemann aufzubauen, die mancher Außenstehende eigentlich erwarten würde.
Ja, allein schon wegen der beiden kleinen Kinder, glaube ich, konnte sie ihm nicht komplett ausweichen. Die sollten auch auf ihren Wunsch hin weiterhin Mutter und Vater haben. Deshalb verbringt sie am Ende doch viel mehr Zeit mit ihrem Ex-Partner, als sie eigentlich möchte. Dazu noch einmal Jürgen Lauterbach.
Er hat Macht, scheinbar, also das ist mein subjektiver Eindruck. Offenbar war er vielleicht die stärkere Persönlichkeit in der Beziehung, der gesagt hat, wo es lang geht, was gemacht wird, was er macht, was sie zu machen hat. Und war derjenige, der die Beziehung kontrolliert hat.
Ja, deshalb glaubt er offenbar auch weiterhin, dass sie schon alles wieder einrenken würde und Sophie zu ihm zurückkäme.
Und zumindest nach außen hin sieht es so aus, als würden sich die beiden auch noch ganz gut verstehen. Man verbringt als Familie viel Zeit miteinander, fährt gemeinsam mit den Kindern an die Ostsee in den Urlaub. Und Martin hilft Sophie dabei, ihre neue Wohnung zu beziehen und verlegt zum Beispiel auch Stromkabel für sie in der neuen Wohnung.
Es gab ja sogar so etwas noch wie eine Liebesbeziehung zwischen beiden, weil beide, und das ist unstrittig, noch relativ kurz vor diesem Unfall, vor diesem Ereignis, Sex miteinander hatten. Und das auch nicht nur einmalig, sondern immer wieder auch Sex hatten, trotz der angekündigten Trennung.
Tja, das ist auch ein Punkt, bei dem Sophie Wegner im Gericht nicht widersprechen wird, denn sie hatte immer wieder mit dem Mann Sex.
Aber warum, werden sich jetzt viele fragen, wenn sie den Vater ihrer beiden Kinder doch nicht mehr geliebt hat, wie wir gerade gehört haben, und wenn sie doch eigentlich eine endgültige Trennung wollte?
Sie hat gesagt, er wollte das, ich wollte es eigentlich nicht, aber ich wollte meine Ruhe haben und ich kenne ihn. Der lässt nicht locker, bis er seinen Willen hat. Sie hat die Strategie gefahren, nach eigenen Angaben, lieber schnell das rumkriegen. Gefühle sind bei mir nicht mehr dabei, aber er ist ja immerhin eine nahestehende Person. Und dann habe ich es überstanden und dann ist auch gut, dann gibt er auch Ruhe. Und so war es dann auch. Mit dieser Strategie ist sie dann wohl zurechtgekommen.
Das also ist die Ausgangslage vor diesem fatalen 6. August 2019, an dem der eine einen Unfall erlebt haben will und die andere einen Mordversuch. Irgendwie sind beide noch immer in einer Beziehung und irgendwie auch wieder nicht. Kommt ganz darauf an, wen man fragt.
Glaubt man Sophie Wegner, dann war da keine wirkliche Zuneigung mehr. Sie wollte sich trennen, hatte es aber einfach noch nicht geschafft.
Und Martin Wegner wiederum wollte die Trennung nicht, hatte sich aber irgendwie damit eingerichtet. Hass oder Feindseligkeit, so etwas gab es nicht, sagt er später. Außerdem erzählt er den Ermittlern, hätte er sich im Sommer 2019 schon längst mit einer anderen Frau getroffen.
Es sieht also alles nicht danach aus, als wenn da sich über längere Zeit etwas angestaut hätte, etwas zusammenbraute, das dann irgendwann in einer Katastrophe enden musste.
Ja, aber dann kommt dieser 6. August 2019, ein Dienstag. Martin Wegner hatte sich extra freigenommen, weil er den Tag mit Sophie verbringen wollte. Er muss noch ein paar Sachen erledigen und überredet sie, mitzukommen. Erst will er zur Bank und dann das Auto aus der Werkstatt holen. Als die beiden dann im Auto sitzen, versucht er mal wieder, seine Frau zu überzeugen, zu ihm zurückzukommen. Doch Sophie ist diesmal sehr deutlich und sagt klipp und klar, es ist vorbei und sie wird ihre Meinung nicht mehr ändern.
Martin Wegner reagiert jetzt sehr wütend. Zwischendurch weint er auch, so erzählt das Sophie später im Gericht. Auf jeden Fall ist er so wörtlich total aufgebracht. Und als sie dann auf der Landstraße sind, öffnet er angeblich bei voller Fahrt plötzlich die Fahrertür, lenkt das Auto nach links, lässt das Lenkrad los und sagt Tschüss, um sich im nächsten Moment aus der offenen Fahrertür nach draußen zu rollen. Oder es zumindest zu versuchen.
Und Martin Wegner? Er schweigt vor Gericht. Nur am letzten Verhandlungstag, am Tag der Schlussvorträge, wird er dieses Schweigen brechen. Bis dahin reden nur seine Verteidiger. Und für sie war alles ein Unfall. Ihr Mandant wollte niemanden töten. Er war kurzzeitig abgelenkt durch eine Wespe im Auto. Und dann hätte es gekracht. Zwei völlig verschiedene Versionen. Doch wem soll das Gericht glauben?
Jürgen Lauterbach hat als Reporter für die Märkische Allgemeine Zeitung diesen Prozess am Landgericht in Potsdam dann intensiv verfolgt im Frühjahr und Sommer 2020. Immer wieder schaut er da gespannt zu, wenn Martin Wegner, also der Angeklagte, den Gerichtssaal betritt. Sein Gesicht ist zur Hälfte von einer Maske bedeckt. Kleine Erinnerung, es ist ja mitten in der Corona-Pandemie.
Er ist vielleicht das, was man einen durchaus gut aussehenden Mann bezeichnet. Jung, sportlich, groß, kräftig. Das Gesicht, soweit es zu erkennen war, auch nicht abstoßend. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber er war schon eine durchaus beeindruckende Erscheinung. Jemand, wo man spontan nachvollziehen kann, dass der auf Frauen vielleicht auch ganz gut wirkt oder auf bestimmte Frauen vielleicht, also ohne das abwerten zu meinen, auf relativ viele Frauen vielleicht erstmal durchaus anziehend wirken kann.
Jürgen Lauterbach hätte auch ganz gern die Stimme von Martin Wegner im Gerichtssaal gehört, aber die Gelegenheit, das haben wir schon gesagt, gibt es erst am letzten Verhandlungstag. Wenn ein Angeklagter schweigt, dann ist das sein gutes Recht. Es darf ihm auch nicht negativ angelastet werden. Man kann sich aber schon fragen oder zumindest wundern, warum ein Mann, dem aus seiner Sicht zu Unrecht ein Mordversuch an seiner Frau vorgeworfen wird, nicht das Bedürfnis hat, sich zu rechtfertigen.
Und Sophie Wegner, seine Frau, die er ja angeblich töten wollte, wie ist die vor Gericht aufgetreten? Wie hat sie gewirkt? Hier die Einschätzung von Jürgen Lauterbach.
Jetzt nicht ins Auge stechend eine imposante Erscheinung, eher unauffällig klein, eine blonde Frau, ein bisschen, ich meine das nicht so abwertend, wie es vielleicht ausgedrückt ist, ein bisschen verhuscht, was aber auch der Situation geschuldet sein kann, eher schüchtern, nicht so selbstsicher. Sie wirkte ein bisschen unsicher, nicht souverän, war auch ein bisschen zu verunsichern, wenn ihr vorgehalten wurde vom Vorsitzenden Richter Horst Kötter, was sie relativ kurz nach dem Ereignis der Polizei gesagt hat. Da erinnerte sie sich auch nicht mehr so.
Es gab eine Tatsache, die war von Beginn an unstrittig in diesem Verfahren. Martin Wegner trug die Verantwortung dafür, dass Sophie an diesem Augusttag verletzt wurde. Und zwar so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Er war der Fahrer, er saß am Steuer. Doch wie ist das rechtlich einzuordnen?
Tja, war das also eine fahrlässige Körperverletzung, wie es die Verteidigung dann erklärt hat? Oder ging es hier um einen Tötungsversuch, um versuchten Mord, wie es die Staatsanwaltschaft sah?
Wir haben schon mehrfach gesagt, für all das, was am 6. August 2019 geschah, unmittelbar bevor das Auto an den Baum prallte, dafür gibt es keine Zeugen, die unabhängig sind. Nur Martin und Sophie Wegner waren dabei.
Tja, das bedeutet, was hier an Hinweisen fehlt, müssten Gutachten liefern. Dabei gibt es eine zentrale Frage, nämlich, war die Fahrertür des VW Polo schon vor dem Aufprall geöffnet? Wenn ja, würde das ja die Schilderung von Sophie stützen, dass ihr Mann versucht hätte, im letzten Moment aus dem Auto zu hechten.
Und wenn nein, wenn sich die Fahrertür erst durch den Aufprall oder nach dem Aufprall geöffnet hatte, dann würde das die Unfallversion von Martin Wegner stützen.
Wir haben hier im Podcast von Im Visier schon über Fälle gesprochen, bei denen Gutachten ganz entscheidende Hinweise zum Ablauf eines Tatgeschehens liefern konnten. Beim schon erwähnten Trabi-Mord zum Beispiel. Hier war so ein technisches Gutachten entscheidend für das Urteil dann.
Im Prozess gegen Martin Wegner jedoch liefern die Gutachten kein eindeutiges Bild. Es gibt zwei dieser Gutachten. Das erste ist von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden. Darin kommt der Experte zum Ergebnis, dass die Fahrertür während des Tatgeschehens geöffnet war. Das passte zum Schadensbild an dem Fahrzeug.
Dann gab es aber noch einen anderen Gutachter, der im Auftrag der Verteidigung agierte. Dieser Experte kommt zu dem Schluss, dass die Fahrertür zum Zeitpunkt der Kollision geschlossen gewesen sein muss.
Das Gericht hält am Ende das Gutachten der Staatsanwaltschaft für überzeugender. Die Ausführungen seien wissenschaftlich fundiert und physikalisch nachvollziehbar. Das Gutachten der Verteidigung, sagt das Gericht, konnte dieses Ergebnis nicht als falsch widerlegen.
Beobachter wie der Reporter Jürgen Lauterbach finden allerdings diese technischen Gutachten, die helfen nicht wirklich bei der Aufklärung des Falles weiter. Ganz anders ist das mit dem psychiatrischen Gutachten. Vor allem das Gutachten über Sophie Wegner besitzt erhebliche Sprengkraft. Denn die Frage ist, sind die Aussagen von Sophie überhaupt glaubwürdig?
Dem Angeklagten Martin Wegner bescheinigt der psychiatrische Gutachter narzisstische Züge. Das überrascht jetzt vielleicht nicht so sehr. Es passt zu dem Bild, das Sophie von ihrem Mann gezeichnet hat. Seine Eifersucht, sein Kontrolldrang, sein Unvermögen, die Trennung zu akzeptieren, sein Ich.
Auch über Sophie Wegner wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen. Denn sie ist ja die Hauptzeugin, also die Hauptbelastungszeugin im Prozess.
Nach intensiver Analyse kommt die Gutachterin zu dem Ergebnis, das viele Prozessbeobachter verblüfft. Denn Sophie Wegner, so die Expertin, in ihrem aussagepsychologischen Gutachten ist nur bedingt glaubwürdig. Ihre Aussagen hätten sich mehrfach geändert und seien teils widersprüchlich.
Das ist dann auch ein Knaller gewesen in diesem Prozess. Vor allem in einem ganz zentralen Punkt hat Sophie Wegner im Laufe der Zeit unterschiedliche Angaben gemacht. Und zwar darüber, was genau Martin, ihr Mann, zu ihr gesagt hätte, kurz bevor er versucht haben soll, sich aus dem fahrenden Auto zu rollen. Einmal soll er gesagt haben, dann mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Ein anderes Mal, wenn das so ist, müssen wir beide eben sterben. Und wieder ein anderes Mal soll er einfach nur Tschüss gesagt haben.
Ja klar, man kann natürlich nachvollziehen, dass sich jemand nach so einem traumatischen Ereignis nicht mal an jedes Wort erinnert, das da gesprochen wurde. Ganz sicher stand Sophie nach dem Aufprall gegen den Baum unter Schock. Aber inhaltlich gehen diese verschiedenen Varianten dann doch sehr auseinander.
Zum Beispiel, dann mache ich jetzt Schluss, ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Könnte in Richtung Suizid interpretiert werden. Demnach sollte nicht Sophie sterben, sondern Martin wollte sich das Leben nehmen.
Ja, und die Formulierung, wenn das so ist, müssen wir eben beide sterben, klingt nach einem erweiterten Suizid, also der Absicht, sich selbst und die Partnerin zu töten. Doch beide Sätze passen eben nicht zu einem Mordversuch, wie es in der Anklage steht. Also dem Wunsch, Sophie zu töten und selbst am Leben zu bleiben.
Vor Gericht sagt Sophie Wegner jetzt aber, keiner dieser beiden Sätze ist gefallen. Ihr Mann soll einfach nur Tschüss gesagt haben. Nur Tschüss, das sei alles gewesen. Obwohl sie in den Vernehmungen davor und auch gegenüber den Zeugen, die ja kurz nach der Tat vor Ort waren, etwas anderes behauptet hatte.
Das verstärkt den Eindruck, den Reporter Jürgen Lauterbach von Sophie Wegner hatte. Sie war offenbar ein sehr unsicherer Mensch. Doch für sie und für ihre Glaubwürdigkeit spricht, dass sie keinen Belastungseifer zeigt. So heißt der Fachbegriff. Sie versucht also nicht mit aller Macht und allen Mitteln ihren Mann schlecht dastehen zu lassen. Sie wirkt eher wie eine Frau, so Jürgen Lauterbach, die das Ganze schnell hinter sich bringen möchte.
Ja, doch so schnell geht's dann eben nicht bei diesem Verfahren im Potsdamer Landgericht, weil ja die unabhängigen Zeugen der Tat fehlen und auch diese technischen Gutachten weniger hergeben als erhofft. Braucht das Gericht Zeit, sich von den beiden Beteiligten einfach ein sehr genaues Bild machen zu können?
Und zu dem genauen Bild gehört auch die Tatsache, dass Sophie Wegner zum Tatzeitpunkt unter Angstzuständen und Depressionen litt. Sie war damals seit etwa einem Jahr in psychotherapeutischer und neurologischer Behandlung und nahm zeitweise Neuroleptika, also Medikamente, die gewissermaßen zur Nervendämpfung eingesetzt werden. Sie wirken beruhigend, dämpfend gegen Erregungszustände, aber auch Wahnvorstellungen.
Da muss man sich fragen, war im Moment des Unfalls die Wahrnehmung bei Sophie Wegner vielleicht beeinträchtigt? Hat sie den Unfall womöglich aus diesem Grund als Mordversuch gewertet? Oder auch eine Möglichkeit, hat Sophie Wegner den Mordversuch nur erfunden, weil sie einfach keinen anderen Ausweg aus dieser Beziehung fand?
All das sind Fragen, die auch vor Gericht eine Rolle spielen. Insgesamt 22 Verhandlungstage verteilt über ein halbes Jahr braucht dieser Prozess, bis er zu einem Ende kommt. Ungewöhnlich lange für einen Fall wie diesen. Wie wird das Gericht die Glaubwürdigkeit der Aussagen von Sophie Wegner bewerten? Lässt sich daraus wirklich eine Schuld des Angeklagten begründen? Auch Gerichtsreporter Jürgen Lauterbach ist hin und her gerissen, wie Sophie Wegner in diesem Gutachten wegkommt.
dass die Gutachterin, dass sie so relativ große Zweifel an deren Glaubwürdigkeit äußerte. Das hat man in solchen Prozessen relativ selten. Also das macht mich natürlich schon ein bisschen stutzig, dass eine Gutachterin, die ihr Fach sicherlich auch versteht, da einen Zweifel geäußert hat, dass auch das Tatgeschehen, dass sie so relativ plastisch am Anfang mehrere Zitate von ihm gesagt hat, nämlich jetzt müssen wir zusammensterben oder wir gehen jetzt gemeinsam oder irgendwie sowas in der Art und dann am Ende aber nur als Aussage, die sie erinnert vor Gericht, dieses Tschüss sagt.
Jürgen Lauterbach ist jedenfalls froh, dass er nur Reporter ist und in diesem Fall nicht das Urteil sprechen muss. Denn sollte die Schuld des Angeklagten nicht eindeutig bewiesen werden, sollte es also Restzweifel geben, müsste es ja eigentlich heißen, im Zweifel für den Angeklagten.
Am letzten Verhandlungstag vor der Urteilsverkündung bekommt der Angeklagte wie üblich noch einmal die Gelegenheit, ein paar Worte an die Strafkammer zu richten. Die berühmten letzten Worte eines Angeklagten. Und diesmal bricht Martin Wegner sein Schweigen, das erste und einzige Mal im gesamten Prozess.
Und was sagt er? Er erklärt dem Gericht: Ich wollte niemandem etwas Böses und finde es echt absurd, was mir alles vorgeworfen wird. Ich ärgere mich über den Unfall.
Am 15. September 2020 wird das Urteil verkündet, gefällt von der ersten großen Strafkammer, drei Berufsrichtern und zwei Schöffen am Landgericht Potsdam. Jürgen Lauterbach ist an diesem Tag auch wieder im Gericht und hat dabei den Angeklagten Martin Wegner fest im Blick.
Ja, und der trägt an diesem Tag, an diesem Dienstag, ein violett-rosa kariertes Hemd und eine Jeans. Wie es in ihm drin aussieht, ist nicht zu erkennen. Dann verließ der vorsitzende Richter Theodor Horst Kötter das Urteil. 6 Jahre Haft wegen versuchten Mordes.
Das heißt, die Unfallversion kann das Gericht in der Urteilsbegründung mit Sicherheit ausschließen. Theodor Horst Kötter hat es im Gespräch mit uns so erklärt.
Ich war auch am Unfallort. Ich habe es mir außerhalb der Hauptverhandlung angeschaut. Und es ist tatsächlich so nur schwierig zu erklären, warum dort ein Auto von der Straße abkommt. Die Erklärung mit der Wespe, die war nicht nachvollziehbar, weil sie auch erst viel, viel später gekommen ist. Das war nicht sofort die spontane Äußerung des Ehemannes vor Ort. Er hat gesagt, ja, tut mir leid, da war doch eine Wespe, da musste ich mich gegen wehren. Das war für uns auch ohnehin deshalb auch unglaubhaft. Der Mann war Jäger, der bewegte sich ständig in der Natur. Sich vor einer Wespe im Auto erschrecken zu lassen, das entsprach mit Sicherheit nicht seiner Natur. Das war eine Einlassung, auch erst im Nachhinein, um das Geschehen in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Und wir haben diese Einlassung, was das anbelangt, nicht geglaubt. Es gab eigentlich nur eine vernünftige Erklärung, nämlich das, was die Frau uns auch von Anfang an vor Gericht erzählt hat und was sie eben auch damals schon unter dem Eindruck der Ereignisse den Zeugen am Unfallort berichtet hat.
Für das Gericht waren also die Aussagen der Zeugen, die kurz nach dem Mordversuch am Tatort waren, ganz entscheidend. Also die Aussage von dem Postzusteller, von den Frauen, den Notfallsanitätern, den Polizisten. Wie Sie alle Sophie Wegner erlebt haben, hat für Richter Horst Kötter und seine Kollegen keinen Zweifel daran gelassen, dass Martin Wegner seine Frau tatsächlich töten wollte. Die Zeugen erzählten alle durchgängig, wie aufgebracht und verstört Sophie Wegner war. Und zu allen hat sie am Tatort dasselbe gesagt, nämlich: Er wollte mich umbringen.
Ja, und was ist mit dem Gutachten, das Sophie Wegner eine eher zweifelhafte Glaubwürdigkeit attestiert hat? Für Theodor Horst Kötter war Sophie Wegner trotz des Gutachtens glaubwürdiger als der Angeklagte.
Und es ist ja letztendlich die Sache des Gerichts zu würdigen, ob eine Zeugin glaubhaft ist oder nicht. Ein Gutachter ist da letztendlich unter Umständen ein Hilfsmittel, das nochmal Kriterien erarbeiten kann. Die sind letztendlich auch zugrunde gelegt worden, aber die Gutachterin ist nicht zu dem Ergebnis gekommen. Das, was die Zeugin berichtet hat, ist unglaubhaft und die Zeugin ist unglaubwürdig.
Richter Horst Kötter sagt auch: Natürlich ist ein Zeuge im Verlauf mehrerer Vernehmungen in der Wortwahl nicht immer gleich. Es kommt darauf an, ob der Kerngehalt der Aussage konstant ist. Und die Zeugin hatte eben über alle Vernehmungen hinweg und in der Hauptverhandlung immer konstant ausgesagt, der Angeklagte hätte sich aus der bereits geöffneten Fahrradtür gelehnt, ihr Tschüss zugerufen und dann das Lenkrad losgelassen.
Mit dieser Urteilsverkündung endet auch für Jürgen Lauterbach eine intensive Zeit. Ein halbes Jahr lang war er regelmäßig im Gericht, hat für die Märkische Allgemeine berichtet. Was mit einer harmlosen Unfallmeldung für ihn begonnen hatte, wurde zu einem nervenaufreibenden Aussage-gegen-Aussage-Prozess. Was sagt er zum Urteil?
Ich bin in der Summe deutlich mehr überzeugt davon, dass die Kammer richtig geurteilt hat. Weil die Zeugenaussagen, die so frisch sind, so eindeutig klar waren, das Verhalten von ihm, dass er versucht, am Tatort sozusagen noch zu retten, was zu retten ist, auf die Frau Einfluss zu nehmen, sie auch überhaupt nicht mit keiner Geste gesagt hat, oh, das ist ja schlimm, dass das passiert ist mit der Wespe und so, dass sie sich an ihn gekuschelt hätte oder so, ne? Sowas ist ja gar nicht von ihr gewesen. Das würde ich ja bei Ehepartnern, die gemeinsam verunglücken, erwarten, dass die sich gegenseitig Stütze sind. Sie hat ihn aber als Bedrohung empfunden, ganz spontan, und nicht als Stütze. Also ihr Verhalten am Tatort stimmt überein mit dem, was sie gegen den Zeugen gesagt hat und auch dem, was sie dann bei der Polizei kurz darauf gesagt hat, was sie im Notarztwagen gesagt hat, was sie im Krankenhaus gesagt hat, im Wesentlichen, also im Kerngeschehen der Tat. Deshalb glaube ich schon, dass die Schwurgerichtskammer richtig gelegen hat.
Die Anwälte von Martin Wegener legen, wie nicht anders zu erwarten, Revision ein. Schon am Tag der Urteilsverkündung gehen sie fest davon aus, das Urteil kippen zu können und wählen dabei sehr drastische Worte, auch im Gespräch mit Jürgen Lauterbach.
Ja, ich zitiere mal. Der Vorsitzende Richter Theodor Horst Kötter hat kein Schwurgerichtsurteil begründet, sondern eine Hausfrauen- und Wirtshausbeurteilung vorgetragen.
Das sei ein krasses Fehlurteil der Schwurgerichtskammer. Und die nächste Instanz, also die Berufungsinstanz, würde das schon kassieren, weil da seien so offensichtliche Fehler gemacht worden von Seiten des Gerichts, dass dieses Urteil gar keinen Bestand haben kann. Ich habe noch in Erinnerung, wie der Verteidiger sagte, seine eigene Tochter, die Jura studiert, der würde man so eine Argumentation an der Uni um die Ohren hauen als schwach.
Tja, aber die Verteidiger von Martin Wegener irren sich. Denn im Juli 2021 bestätigt der Bundesgerichtshof das Urteil des Potsdamer Landgerichts. Und damit ist die Revision gescheitert und das Urteil gegen Martin Wegener rechtskräftig.
Am Ende muss Martin Wegener nicht die gesamten 6 Jahre im Gefängnis bleiben. Er wurde inzwischen wieder auf Bewährung entlassen. Er sagt weiter, er sei unschuldig und strebt, so haben wir erfahren, eine Wiederaufnahme an. Die Chancen dafür sind jedoch äußerst gering. Nur eines ist sicher, Sophie und Martin Wegener sind jetzt endgültig geschieden.
Das war's mit Im Visier. Vielen Dank fürs Zuhören und wir melden uns hier wie gewohnt in 14 Tagen wieder.
Ein Fall, der mit einem grausigen Fund beginnt. 2 verkohlte Leichen in einem Waldstück bei Buku, entdeckt ausgerechnet am Himmelfahrtstag. Zunächst ist völlig unklar, wer die beiden Männer sind. Ein unfassbar brutaler Doppelmord, den Ermittlern noch immer sehr präsent ist.
Bis dahin können Sie ja schon mal in die ARD-Mediathek schauen. Dort gibt es eine neue Doku von Report München. Die Geschichte klingt wie ein Krimi, ist aber tatsächlich so passiert. Zufällig gefilmt von einem Kamerateam.
An einem Montag um 12 Uhr klingelt bei Herrn Gärtner das Telefon. Betrüger rufen an, sie wollen mit einem Trick Geld von ihm. Was die Täter nicht wissen, Herr Gärtner hat die Betrugsmasche durchschaut und informiert heimlich die Polizei, will den Tätern eine Falle stellen. Klappt das? Der Link zur Doku steht in den Shownotes bei uns.
Tja, und bei uns heißt Wir sind im Visier. Zu finden in der ARD Audiothek und überall natürlich, wo es Podcasts gibt und als Videoformat auf YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und Sie wissen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Henrike Möller, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.